als es dann klar war, dass wir wirklich die Company verkaufen würden, habe ich eben diesen Mitarbeiter angerufen und dann gesagt, so, also wir verkaufen jetzt die Company und dass der Preis für die Company verkauft wird und für dich bedeutet das dann diese Summe. Und dann saß der da, 2 Minuten lang, hat mich einfach nur angeguckt. Einfach nur wortlos angeguckt. Ja. Und dann hat er angefangen zu weinen, hat gesagt, dass er jetzt der Erste ist in seiner Familie, der sich ein Haus kaufen kann.
Herzlich willkommen zum OMR Silicon Valley Update, der Podcast mit Christian Bützer, der euch von deutschen Erfolgsgeschichten aus San Francisco und dem Valley berichtet.
Was haben Andy Bechtolsheim, Peter Thiel und mein heutiger Gast gemeinsam? Sie führen die Liste der Top 3 am erfolgreichsten deutschen Gründerliste an hier in San Francisco. Nämlich haben sie alle riesengroße Exits mit ihren Filmen hingelegt. Und der heutige ist echt ja einfach mal auf Platz 3 von dieser Liste. Dr. Hanno Fichtner. Er hat nämlich Gabi gegründet. Das ist eine Insurance Tech Company hier aus San Francisco und hat sie für sage und schreibe 320 Millionen Dollar an Experian verkauft. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie man vom Kölner Studenten hin zum Silicon Valley Exit kommt, warum deutsche Gründer oft zu früh bremsen und was Hanno heute mit seiner neuen Freiheit macht. Viel Spaß bei dieser ganz besonderen Folge, wie immer präsentiert von learn.xyz. Auf geht's.
Moin Hanno.
Hallo, na?
Grüß dich. Sag mal, ich habe ein bisschen Research betrieben und wenn man so auf die erfolgreichsten Exits der amerikanischen Geschichte von Deutschen guckt, dann gab es Andy Bechtolsheim, der hat Sun Microsystems gegründet und für viel, viel Geld.
Das war ziemlich gut.
Ja. Genau, dann gab es Peter Thiel, wo ja auch viele Leute nicht wissen, dass der Deutscher ist aus Frankfurt, hat ja PayPal gegründet und andere Sachen. Und dann als nächstes kommst du.
Das kann eigentlich gar nicht sein.
Weil der 320 Millionen Exit, den du gemacht hast mit Gabi, wir sprechen dann nachher nochmal im Detail, war dir bewusst, dass du wirklich der drittgrößte Exit als Deutscher im Silicon Valley bist?
Nee, ich nie gedacht. Also ich hätte gedacht, da gibt's noch viele andere mehr. Aber finde ich natürlich total coole Statistik, werde ich jetzt irgendwie immer mit mir rumtragen.
Ja, ja, also also ich finde, das ist ein Fakt, den man echt feiern muss, weil es gibt nicht so viele deutsche größere Exits. Ja. Ne? Nummer 4 ist dann Syria Gröding meines Erachtens, sein Shopkick verkauft und dann wird es auch schon dünn in den dreistelligen Millionen Exits. Also da will ich aber nachher nochmal mit dir mehr drüber reden. Ja. Lass uns mal vorne anfangen. Wo kommst du eigentlich her?
Ich bin in Bonn geboren. Und in Bonn dann zur Schule gegangen, Abitur gemacht und habe dann in Köln studiert, also BWL studiert. Dann mich irgendwie nach Berlin kurz gezogen, da in der Startup-Welt angefangen. Genau, und dann irgendwann nach Amerika gegangen.
Ja. Okay. Und dann mal deine erste Firma war ja Squeaker.net. Das war 1999 im Prinzip so eine Art von LinkedIn. Ne? Und wenn man auch das mal wieder sich überlegt, das war 3 Jahre, bevor Reid Hoffman und Co. LinkedIn sich ausgedacht haben. Ne? Was war damals die Idee? Also was war das Produkt?
Ja, also die Idee war, dass wir so eine Plattform bauen wollten, wo man Companies wirklich ganz emotional und persönlich kennenlernen kann. Ja, also weil was mich gestört hat, damals war ja so ein ganz heißer Bewerbermarkt. Ne? Jeder hat so um die Bewerber gepoolt und da gab es dann irgendwie so Hochglanzbroschüren und da stand dann drin, wir haben irgendwie 5 Niederlassungen und so viel 1000 Mitarbeiter und irgendwelche Statistiken. Und das fand ich aber irgendwie nicht besonders insightful, ja, sondern ich finde irgendwie, wenn man sich bei einer Company bewirbt, dann will man ja verstehen, was die Kultur ist, wie die Leute da miteinander umgehen. Und deswegen haben wir dann so eine sogenannte Company-Tour gebaut bei Squeakernet. Und da konntest du eben verschiedene Mitarbeiter kennenlernen. Da war dann ein Interview mit dem CEO, wo der CEO dann eben auch gefragt wurde, auch ein paar persönliche Sachen gefragt wurde, was hast du abends im Kühlschrank, wenn du nach Hause kommst? Was machst du am Wochenende? Also ein bisschen eher so die Menschen dahinter zu verstehen.
Was hast du abends im Kühlschrank?
Also derzeit, das ist eine gute Frage, sehr gerne Joghurt und irgendwie so Granola und solche Sachen. Abends gerne, gestern gab es Burger auf dem Grill und ja, solche Sachen mache ich ganz gerne. Aber ich bin auch nicht der größte Koch. Also.
Okay.
Aber also das war sozusagen die Idee, dass man die Company ein bisschen besser versteht und eben so eine persönlichere Ebene baut. Und da haben wir ganz viele Companies dann akquiriert, die mitgemacht haben. Irgendwie L'Oreal und McKinsey und all die großen Companies, die eben Leute eingestellt haben.
War das ein bisschen eigentlich eher so wie Glassdoor oder Kununu dann? Oder?
Genau, eigentlich eher so. Genau. Okay. Also da gab es jetzt nicht unbedingt dann Reviews über die Companies, obwohl doch, das gab es dann irgendwann auch. Aber vor allem eben diese Company-Tours und wir haben auch dann Bewerbern geholfen, wie bereitet man sich vor auf das Bewerbungsgespräch. Wir haben dann auch so einen Brain-Teaser-Guide herausgegeben mit irgendwie 50 Brain-Teasern, wie man sich dann vorbereiten konnte. Mhm. Genau, wollten es einfach Bewerbern einfacher machen, sich zu bewerben und eben die Company besser zu verstehen.
Okay. Und was ist aus der Firma geworden?
Also ich bin dann irgendwann da rausgegangen. Mein Mitgründer, der Stefan Menden, der hat das dann noch lange weitergemacht.
Ah, okay.
Und das gibt's auch heute noch. Also,
ach krass.
Das funktioniert noch.
Echt, das habe ich gar nicht überlegt, da rauszugehen. Okay, interessant. Ja. Muss ich mir nochmal angucken im Nachhinein. Und dann, hattest du da schon promoviert oder ist das dann dazwischen geschoben worden?
Nee, ich habe das während des Studiums gemacht. Ich habe ja in Köln BWL studiert und ich bin ja irgendwann mal so dann zur Vorlesung gegangen, weil ich dachte, wie man es so macht, dann geht man das erste Mal zur Vorlesung. Und da war da irgendwie dieser Hörsaal total voll. Ja. Da waren wieder irgendwie so viele Leute, dass man gar nicht rein konnte in den Hörsaal.
Willkommen in Köln, an der Uni.
Ja, genau. Und da habe ich mir gedacht, das gefällt mir gar nicht. Ja. Und dann habe ich, da gab es so eine Mitschriften-AG. Ja. Ja, da haben eben Leute irgendwie die Vorlesung mitgeschrieben. Das war ja alles noch vor dem Internet oder sozusagen bevor das alles digitalisiert wurde. Deswegen haben das Leute mit der Hand dann da irgendwie mitgeschrieben oder auch abgetippt. Und das konnte man kaufen. Ja? Und da habe ich gedacht, das ist ja irgendwie viel besser. Ja?
Privatuni.
Ja, genau. Viel besser, als dann da irgendwie in die Vorlesung zu gehen. Und dann habe ich eben diese Mitschriften da gekauft. Und dann stattdessen habe ich erst irgendwie bei so einer studentischen Unternehmensberatung gearbeitet. Und das fand ich super spannend. Da haben wir irgendwie echt große Klienten beraten, irgendwie so die Lufthansa und irgendwie dann auch vom Lufthansa-Vorstand präsentiert und so. Das fand ich richtig cool. Genau, da habe ich dann eben auch Speakernet während der Zeit gemacht. Das war also noch lang vor der Promotion. Das war eben, während ich studiert habe. Und aber studieren war eben diese Mitschriften lesen.
Okay. Ja, smart, ey. Ich weiß auch noch, das war noch, bevor man halt einen AI-Rekorder einfach hinlegen konnte.
Ja, genau.
Dann
genau.
Das war so ein Unterschied zu heute.
Ja,
ne?
Ja.
Wahnsinn. Ein kleiner Plug in eigener Sache. Nächste Woche ist ja wieder das OMR-Festival in Hamburg am 6. und 7. Mai. Und ich habe diesmal die große Ehre, vor über 12.000 Leuten den Nick Turley, den Produktchef von ChatGPT von OpenAI, zu interviewen. Und ich habe mir gedacht, ich habe ja hier ein paar Hörerinnen, die mir vielleicht ein paar Fragen schicken wollen. Deswegen einfach die kleine Bitte, schickt mir einfach eine Nachricht bei LinkedIn mit einer Frage, die ihr dem Nick Turley von OpenAI stellen würdet und vielleicht kann ich sie irgendwie unterbringen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und auch sonst, schreibt mir gern. Ich bin selber persönlich vor Ort am 6. und 7. Mai in Hamburg beim OMR-Festival. Bis dann.
Und dann hast du eine weitere Firma gegründet, ne? So eine SMS-Rabattgeschichte.
Genau.
Was war das?
Ja, wir hatten an der Uni gab es ein Entrepreneurship-Seminar und da haben wir mitgemacht und da musste man als irgendwie so finale Arbeit eben eine Company gründen, ja, oder eine Idee für eine Company haben. Und das war die Zeit, als in Deutschland das Rabattgesetz abgeschafft wurde, ja, dass man also irgendwie Rabatte durfte man vorher nicht geben und dann wurde das Gesetz abgeschafft und dann waren Rabatte irgendwie in größerem Umfang erlaubt. Und das Handy war ja gerade irgendwie so im Kommen und da haben wir eben gedacht, das beides kann man gut kombinieren, SMS ist hot und Rabatte sind hot. Jetzt machen wir eine Company SMS-Rabatt.
Ja.
Ja. Und das war eben lange bevor Groupon gegründet wurde. Die Idee war, dass man unser erster Kunde bei einem Falafelladen dann irgendwie ein Getränk umsonst bekam, wenn man mit unserem Code die Falafel gekauft hat. Ja. Wir haben dann eben Leute abgesigned an der Uni. Und die konnten sich eben in so eine Datenbank eintragen. Und dann haben wir denen unsere Rabattangebote geschickt, die wir eben von Firmen oder Geschäften um die Uni bekommen haben.
Und dann bist du von Dönerladen zu Falafelladen gegangen und hast den Leuten erzählt von dem Produkt. Und dann haben die gesagt, ja, machen wir mit.
Ja, fand die super, weil also für die, die mussten auch nichts dafür zahlen am Anfang. Irgendwann haben wir da angefangen, dass sie was zahlen mussten. Aber am Anfang war es halt einfach super Promotion für die. Ja. Und für die Studenten war es toll.
Ja.
Und da gab es auch diese Gratiszeitung in der Zeit. Da haben wir mit so einer Gratis-Zeitung dann eine Partnerschaft gemacht und gesagt, wollt ihr das nicht, unsere Rabattangebote nicht bei euch featuren?
Mhm.
Dann haben die das gemacht und das hat natürlich super dann irgendwie noch mehr User gebracht und wir hatten dann irgendwie am Ende irgendwie über 100.000 angemeldete Leute.
Nur in Köln?
Also wir haben es dann irgendwann auch noch auf Berlin ausgeweitet, aber es war hauptsächlich in Köln, ja genau.
Und das war aber auch schon eine richtige Company oder war es eher so ein Projekt und aus der Uni
als Hobby? Ja, erst war es ein Projekt und wir haben halt gedacht, und wir testen das mal mit ein paar Stores.
Ja.
Und dann haben wir das, da gab es dann so eine Messe danach, so eine Entrepreneurship-Messe an der Uni, wo dann irgendwie auf so einem kleinen Raum musste man dann irgendwie so ein Plakat hinmachen und sich dann da vorstellen. Und dann kamen dann irgendwie ganz viele Studenten vorbei und wollten eben wissen, was wir für eine Company hatten und erzählt. Und dann kam aber irgendwie dann auch so ein etwas älterer Herr dann da an und sagte so, ja, was habt ihr denn? Und ich war in so meinem Erzählmodus und gesagt, ja, das ist die Idee und so. Und dann sagt er so, ja, ich bin ein Investor und ich finde das ja super spannend, was ihr macht. Das ist ja toll. Und dann haben wir da also Funding bekommen von denen.
Wie viel
ja?
war das dann?
Ich weiß ich das gar nicht mehr ganz genau. Ich glaube, es war 500.000 Euro.
Ach,
so.
Krass.
Das war also,
das ist richtig viel.
Ja, also für die Verhältnisse damals war es extrem viel. Ja. Ja, da haben wir uns irgendwie das war eine richtige Garage gemietet, so ein kleines Office gemietet und haben dann da angefangen, die Company größer zu machen. Dann hatten wir auch irgendwie so einen SMS-Schnellschreibe-Wettbewerb. Das war so eine Promotion, die wir gemacht haben. Das war total witzig.
Mhm.
Wo wir irgendwie in Berlin in so einem Einkaufszentrum dann so auch mit RTL war Fernsehen da und so. Dann irgendwie so mussten Leute ganz schnell so einen Text schreiben. So. Da gab es dann 160 Zeichen
SMS. 140.
Oder 140, ja, genau, 140, ja, stimmt. Und da musste man dann ganz schnell schreiben, irgendwie. So,
im T9.
Mit irgendwie SMS-Rabatt ist die tollste Art, Rabatte zu kriegen oder irgendwie sowas.
Ja.
Und dann konnte man irgendwie ein Handy gewinnen. Und das wurde dann im Fernsehen übertragen. Und dann waren wir irgendwie beim Frühstücksfernsehen von RTL und unsere Server sind gecrashed, weil natürlich irgendwie sich super viele Leute angemeldet haben und so. Ja, nee, das war ganz toll. Aber also wir haben es dann irgendwann für sehr wenig Geld verkauft am Ende, weil wir waren irgendwie zu früh. Ja? Das war irgendwie noch deutlich zu früh. Und ehrlich gesagt waren wir auch damals echt noch unexperienced Founder. Ja? Haben noch viele Fehler gemacht.
Was heißt wir? Ihr wart dann ein paar Leute
aus dem Osten? Ja, genau. Ich hatte zwei andere Co-Founder und wir hatten so ein Team auch von Leuten, die dann irgendwie die Deals akquiriert haben. Unser größter Deal war mit Nordsee, ja, mit dem
Fischbrötchen.
Fischbrötchen, genau. Ja. Da kannst du, wenn du ein Fischbrötchen gekauft hattest, bekamst du eine Cola umsonst.
Okay.
Ja? Und das hat also eigentlich schon ganz gut funktioniert, aber
wahrscheinlich einfach ein paar Jahre zu früh. Ne?
Genau.
Ja, aber was ich jetzt also als nächster Schritt, und das finde ich halt sehr beeindruckend, ich meine, du hast diese Gründererfahrung gesammelt, ne, und bist da irgendwie im Frühstücksfernsehen. Und auch wenn das vielleicht noch ein bisschen früh war, war das ja schon wahrscheinlich irgendwie eine krasse Experience, da auch mit Venture Capital irgendwie schon zu arbeiten. Ja. Und dann hast du aber gesagt, nee, ich gehe jetzt in die Beratung, ich gehe zu McKinsey. Also nichts gegen McKinsey, aber normalerweise ist es ja immer andersrum. Ne? Die meisten Gründer sind vielleicht erst irgendwie bei McKinsey, sehen ganz viele Sachen und dann sagen sie irgendwann, ich gründe jetzt was.
Ja.
Warum bist du dann in die Beratung gegangen?
Ja, ich glaube, was ich gemerkt habe, war, dass wir offensichtlich noch unexperienced waren.
Mhm.
Also ich habe einfach gemerkt, wir haben irgendwie Sachen einfach nicht gut gemacht, so im Nachhinein gesehen. Und es waren andere Founder, auf die ich getroffen bin, die waren eben bei McKinsey, so wie du sagst, und haben dann gegründet.
Ja.
Und die waren, habe ich gemerkt, erfolgreicher. Ja? Und da habe ich gedacht, ich gucke mir gerne jetzt mal die andere Seite an und möchte das verstehen und auch eben sozusagen da die Schule mal einmal durchmachen.
Ja.
Und genau, dann habe ich das gemacht. Und
du
dann
warst ja auch ganz schön lange, ne? 8 Jahre oder so, glaube ich, ne?
Ja, 7 Jahre. Ich habe dann noch ein Jahr Pause gemacht. McKinsey hatte dieses super Programm, ich weiß gar nicht, ob es heute noch gibt. Da hast du 2 Jahre gearbeitet und dann im dritten Jahr hast du nicht arbeiten müssen, hast aber trotzdem das gleiche Geld gekriegt und konntest entweder ein MBA machen oder ein PhD.
Ah, okay.
Und ich habe eine Doktorarbeit dann gemacht.
Ah, okay, das war dann die Position.
Genau, also sozusagen effektiv war ich dann irgendwie 6 Jahre da, aber war ich ziemlich lange da. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, aber irgendwann wollte ich dann wieder was selber machen und nicht nur Leuten erzählen, was sie zu tun haben.
Erzähl doch mal ganz kurz, es ist ja immer so eine, da gibt es ja so viele Mythen, ne, wie man bei McKinsey reingeht und dann wird man da interviewt, dann stehen da irgendwie die großen Bosse und sagen, ihr seid was ganz Besonderes, ihr seid die 1% der Gesellschaft oder die 0,1%. Ja. War das damals auch so, dass man so das Gefühl hatte, krass, bin ich in einer Sekte oder ist das irgendwie so eine ganz krasse, besondere Menschengruppe? Oder ich meine, du warst ja lange da, hat dir auch wahrscheinlich gefallen irgendwie, aber da gibt es ja auch so ein Buch, ne? Ich weiß nicht, ob du das Buch mal gelesen hast, das war so ein Mädel, die hatte irgendwie ein Angebot von McKinsey, hat es dann nicht gemacht, ich habe leider den Namen gerade vergessen. Ja. Aber da wurde es auch gerne mal so ein bisschen kritisch gesehen. Mich interessiert das einfach nur, wie kommt man bei McKinsey rein?
Ja, also meine Story, wie ich da reingekommen bin, die war ganz ungewöhnlich, weil also ich habe ja eben studiert und parallel meine Companies gemacht. Ja. Und deswegen, und auch mit dieser Mitschriften-AG, war jetzt irgendwie meine Note nicht so die normale McKinsey-Note, die man in einem Diplom haben würde. Ja? Ja. Bin dann aber eben beim Interview gesessen und habe dann mich mit jemandem da unterhalten. Und die Person sagte dann irgendwie so, ja, wie das jetzt eigentlich käme, dass ich hier in diesem Interview sitzen würde mit dieser schlechten Note. Das wäre sie nicht gewöhnt, ja. Und da habe ich gesagt, ja, das finde ich irgendwie echt merkwürdig, mich hier irgendwie einzuladen und dann irgendwie hier meine Note irgendwie nicht zu appreciaten. Und dass ich es eigentlich auch schade finde, dass jetzt irgendwie so eine unternehmerische Erfahrung gar nicht irgendwie gevalued wird. Ja. Ja, dann bin ich auf jeden Fall abgelehnt worden bei McKinsey. Ja, habe ich also so ein Letter gekriegt, hat jetzt nicht geklappt. Ja, und dann habe ich aber irgendwie, ich kannte einen, der bei McKinsey arbeitete, und dem habe ich dann gesagt, du, ich hatte irgendwie so ein ganz merkwürdiges Gespräch da. Irgendwie, es war auch sehr hostile irgendwie. Ja? Mhm. Und irgendwie habe ich auch gar nicht so, mich nicht so wertgeschätzt gefühlt in dem Gespräch. Und ich habe das aber nur so erzählt, einfach weil ich einfach frustriert war jetzt, ohne irgendwie einen Hintergedanken. Ja. Naja, auf jeden Fall meldete sich dann McKinsey irgendwie ein paar Tage später und sagte, ja, tät ihnen leid, sie hätten da einen Fehler gemacht, irgendwie, wie sie mich da behandelt hätten. Sie würden mich gerne nochmal kennenlernen. Ja? Und das fand ich total irgendwie einen guten Charakterzug, irgendwie so zu einem Fehler dann auch zu stehen und zu sagen, man macht das jetzt nochmal anders. Ja. Ja. Und dann bin ich nochmal eingeladen und dann hatte ich irgendwie nettere Gespräche.
Okay, dann hat es geklappt.
Dann hat es geklappt. Naja, und ich habe das echt als sehr freundliche Kultur empfunden. Ja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, gute Leute da kennengelernt. Mir hat sehr gut gefallen, dass das halt sehr anspruchsvoll war und irgendwie also sozusagen gute Leistung gefördert wird und dass man sehr viele Sachen sehen konnte. Ich war irgendwie in vielen verschiedenen Ländern, ein Projekt in Südafrika gemacht und also viele verschiedene Sachen gesehen. Und ich glaube, das hat mir dann wiederum auch später dann gut getan, als ich dann.
Was glaubst du denn, was man so aus einer Beratung mitnehmen kann als Gründer? Weil du bist ja im Prinzip nicht unbedingt in Startups sehr aktiv. Ne? Mhm. Also wir als Startup bin ja niemals einen McKinsey-Berater hier beauftragen, jetzt uns zu helfen. Sondern du bist ja in den großen Konzernen irgendwie, die irgendwie versuchen, irgendwie junge Leute reinzubringen und so. Und da frage ich mich immer, was nimmt man da wirklich mit? Also was gibt's da so drei Sachen, wo du sagst, boah, das hat mich voll auf mein weiteres Leben dann vorbereitet?
Ja, ich glaube, so eine Confidence, Probleme lösen zu können. Ja, also du kommst ja dahin in eine Company und die Company struggelt mit was, wo die Leute, die Experten, die das Problem eigentlich jeden Tag bearbeiten, dieses Problem nicht lösen können. Ne? Mhm. Und kommst du halt als Outsider hin und hast eigentlich überhaupt gar keine Ahnung, kriegst aber trotzdem hin, denen zu helfen. Also ich habe zum Beispiel am Anfang so ein Projekt gemacht bei einem Autohersteller und da ging es dann darum, sich zu überlegen, wie man das Auto technisch günstiger macht. Ne? Ja. Ich war ja ein BWLer, also überhaupt gar keine Ahnung, was das da für Teile sind in diesem Auto. Ne? Und dann haben wir aber irgendwie das Auto zerlegt und dann so ein Competitor-Auto zerlegt und einfach verglichen, ja, und geguckt, irgendwie, wie macht der Competitor das, der das irgendwie günstiger macht, ja, und irgendwie festgestellt, der Competitor, der hat unter dem Fahrersitz, hat der gar nichts, also, und, aber mein Klient, der hatte da Leder unterm Sitz, ja, ja, ist ein bisschen unnötig, da so Leder drunter zu haben, das ist aber jetzt sozusagen der Experte, der da irgendwie täglich mit arbeitet, nicht drauf gekommen. Ja. Und ich glaube, das sozusagen ein Problem von außen zu betrachten und das Problem in seine Einzelteile zu zerlegen und dann auf eine Lösung zu kommen. Das habe ich da gelernt und eben auch eine Confidence, dass sich eigentlich jedes Problem irgendwie lösen lässt. Ja. Und dass man vor nichts zurückschreckt. Das habe ich da, glaube ich, gelernt.
Ja, ja, das glaube ich.
Und das hat mir später eben auch bei Gabi, da ging es ja um Versicherungen, so eine Oldschool-Industry, total geholfen, ja, weil man eben mit einem völlig neuen Ansatz auf ganz neue Lösungen kommen konnte. Ja.
Okay. Und dann, man ist ja umgeben mit schlauen Leuten, ne? Die anderen Berater, die einen irgendwie auch irgendwie motivieren und alle arbeiten super hart. Ja. Hat man dann da überhaupt Zeit zu sagen, okay, und jetzt denke ich auch noch in den 3 Stunden, die ich noch irgendwie am Wochenende über habe, irgendwie an, okay, was baue ich jetzt als nächste Company? Also was war der Entscheidungsprozess dann zu sagen, ich gehe jetzt raus? Oder hast du dann gesagt, ich mache jetzt erstmal ein halbes Jahr Pause und überlege mir, was ich machen will? Also war das ein strukturierter Prozess?
Nee, das war nicht so. Ich glaube, es war so, dass ich irgendwann mal oder über die Zeit so gemerkt habe, ich würde schon gerne mal wieder was selber machen und dieses anderen immer erzählen, was sie zu tun haben. Und bei McKinsey ist ja auch so, du gibst dann da irgendwie dein Deck ab am Ende. Und hast gar nicht mehr so viel Einfluss darauf, was dann passiert. Ne? Ja. Also natürlich irgendwie schaust du, dass das Deck irgendwie anwendbar ist und so, aber ob die das dann tatsächlich nachher machen, ist halt irgendwie nicht mehr so in deiner Hoheit. Und deswegen, hatte ich irgendwie so immer mehr eine größere Bereitschaft, da rauszugehen. Und dann hat mich irgendwann der Jan Beckers angeschrieben und gesagt, hey Hanno, wollen wir uns nicht mal unterhalten? Ich habe dein Profil gesehen, finde ich irgendwie spannend. Und habe ich gesagt, ja, okay. Und ich war, glaube ich, im Urlaub und dann habe ich am 2 Tage später habe ich den dann besucht in Berlin. Da haben wir uns unterhalten und haben sofort irgendwie eine super Ebene gehabt. Und dann habe ich gesagt, ich join euch jetzt. Und bin eben einer der Mitgründer da von dem Hitfox-Team dann geworden.
Ja.
Und das ging irgendwie relativ schnell. Also von sozusagen dieser grundsätzlichen Bereitschaft, irgendwie mal was Neues zu machen, zu dann dieser Opportunity, die einfach inbound kam, habe ich dann gesagt, mache ich jetzt.
Okay. Hat der einfach dir bei LinkedIn oder
E-Mail geschickt? Ich glaube, der Approach war ja, der hatte irgendwie so ein Recruiting-Team, die in seinem Namen da auf LinkedIn irgendwelche Sachen geschickt haben.
Ja.
Und dann habe ich darauf geantwortet und gesagt, super, lass uns treffen. Und dann hat das gepasst und noch eine kurze Transition-Period da gemacht bei McKinsey und bin dann da rausgegangen.
Was ist eigentlich für ein smarter Move, ne? Dass man einfach gute Leute anschreibt und denen einfach sagt, hey, weil du hast ja eigentlich nicht so viel Zeit und dann musst du es halt so ein Gespräch geben und es musste diesen Pull-Effekt geben. Ne?
Das ist schon
spannend. Was habt ihr denn da gemacht damals mit Hitfox?
Also Hitfox war ja ein Company-Builder, wo wir neue Companies gebaut haben in verschiedenen Bereichen. Am Anfang in Gaming oder sozusagen noch eher gesagt so in Mobile Game und Online Game Marketing. Ja, und haben also so Affiliate-Netzwerke gebaut für Online-Gaming und Mobile-Gaming. Hitfox hat dann später auch, da habe ich auch noch ein bisschen beteiligt, dann auch so Financial-Topics gemacht. Also zum Beispiel Savedo, das war so ein Anlageprodukt da in Deutschland gebaut. Da bin ich eben auch mit Hitfox nach Amerika gegangen, weil ich, also Applift war das Mobile-Games-Marketing-Network und da haben wir halt mit ganz vielen Mobile Games Firmen hier in San Francisco gearbeitet und oder haben versucht zu arbeiten. Und das hat halt irgendwie, das war dann auch so Zeiten, wo man so mit Skype so Videocalls gemacht hat, die dann immer so abgebrochen sind. Und haben wir dann irgendwann gesagt, wir müssen hier wirklich jemanden vor Ort haben. Ja. Und dann habe ich das gemacht.
Ja. Das war wann?
Das war jetzt vor 12 Jahren.
Ja. Okay, okay. Und ich meine, damals war das ja noch nicht so ein Riesentrend, dass jetzt einmal als Deutscher hier unbedingt hergegangen ist.
Ja.
Also habe ich jedenfalls das Gefühl, so aus der Gründerszene heraus. Ne?
Ja.
Wie war das? Dann hat man einfach gesagt, okay, also zum Thema, ich löse einfach irgendein Problem, ist wahrscheinlich ein Problem, okay, welche Visa-Typen gibt es, aber bist du dann einfach hergezogen, hast ein Office hier gemietet oder wie ging das los?
Ja, genau. Ich hatte also einen Junior, der mit mir hier hingegangen ist und haben wir irgendwie geschaut, dass wir ein Office finden und hatten erst so einen Coworking-Space und haben das irgendwie für einen Monat oder 2 gemacht und haben uns dann so ein eigenes Office gemietet. Das war so ein Loft, was wir einfach in Office umgebaut haben. Das war super cool, hatte einen Whirlpool und all solche Sachen. Genau, Visum haben wir irgendwie rausgefunden. Ich glaube, am Anfang war es irgendwie so ein Investoren-Visum, dann später so ein O-1-Visum. Genau, und die Idee war eben, dass ich das mache für ein Jahr, sozusagen das Applift Office hier aufbaue und die Leute einstelle und dann wieder zurückgehe.
Ja.
Und dann bist du
hängen geblieben.
Ja, genau. Habe ich irgendwann dem Jan Beckers gesagt, du, ich würde hier gerne bleiben. Ja. Und dann haben wir uns also länger drüber unterhalten und irgendwann habe ich dann eben entschieden, dass ich Hitfox verlasse, weil eben das keinen Sinn gemacht hat, dass ich für Hitfox von hier weitergearbeitet habe.
Ja.
Genau. Und dann habe ich eine kurze Zeit für ProSieben so Investments gemacht im Valley, also in verschiedene Startups, die eine Relevanz hatten für ProSieben. Und auch für die so ein Office da aufgebaut und auch mit 3 Leute eingestellt, so ein kleines Investment-Team.
Mhm.
Genau, hab das eine Zeit lang gemacht und
dann hast du dann die ganze Familie alles mit eingepackt? Also seid ihr dann, du hattest da schon Kinder aus dem Zeitpunkt,
genau,
oder?
Genau, ja, das war auch super, dass also meine Frau da das mitgemacht hat. Wir waren wegen Hitfox gerade nach Berlin gezogen.
Ja.
Und hatten irgendwie so Kindergarten und alle Sachen irgendwie gerade so schön irgendwie organisiert. Und die Kinder waren 1, 3 und 5 Jahre alt. Und waren also gerade so die letzte Box, irgendwie so die letzte Umzugsbox in Berlin ausgepackt. Und dann habe ich eben, ich hatte so einen Trip nach San Francisco gemacht, wo ich dann zurückgekommen bin und gesagt habe, wir brauchen unbedingt jemanden, der hier so ein Office aufmacht, weil das ist ja super cool hier.
Ja.
Dann habe ich mich eben dafür auch bereit erklärt und gesagt, ich würde das gerne machen. Und zum Glück hat meine Frau das auch unterstützt. Und dann haben wir die Umzugskiste wieder zugemacht und sind dann hier hingezogen.
Okay, krass. Und sag mal, mit ProSieben, ich hatte in der letzten Folge oder einer der letzten Folgen hier bei mir im Podcast jemand zu Gast, den Martin Rudiger von GS Beckers. Mhm. Und der war auch mal so CVC, das ist so ein bisschen Corporate VC. Und der meinte mal so, das sind alles zahnlose Tiger und man hat da gar keine Entscheidungskraft.
Ja.
Wie war das, so deine Experience? Weil ProSieben hatte ja schon so einen krassen Run eine gewisse Zeit. Ne? Also ich erinnere mich damals mit diesen ganzen Media for Equity Deals, wie die da in alle möglichen Startups eingestiegen sind in Deutschland. Das war ja richtig gut.
Ja.
Aber hier haben die ja keine Media.
Genau.
Also, was war da der Deal?
Ja, der Deal war, dass wir Cash investiert haben. Mhm. Wir haben so insgesamt, glaube ich, um die 10 Millionen investiert insgesamt über ein paar Deals. Nee, das war am Anfang richtig gut. Also wir hatten auch ein gutes Backing und gutes Mandat und haben das, würde sagen, so ein Jahr lang echt irgendwie mit großer Ernsthaftigkeit gemacht. Und dann gab es aber in München Richtungsänderung, ja, und da habe ich dann genau das gemerkt, was man CVCs häufig vorwirft, ja, dass sie halt sehr abhängig sind davon, was der Corporate eben will.
Klar.
Und dann war irgendwie die Idee, dass jetzt doch nicht irgendwie so die höchste Priorität ist, das Geld in Startups im Valley zu investieren. Und ja, dann haben wir das dann irgendwie zugemacht, das Office, ja.
Ah, okay.
Und ja,
und dann saß du da und hast gedacht, was machst du jetzt? Jetzt gründe ich was.
Genau, genau. Also wir hatten schon ein Office. Ich habe dann auch so ein bisschen Infrastruktur von ProSieben übernommen.
Mhm.
Das war ganz gut. Und genau, ich überlegt, was mache ich jetzt? Und ein großes Problem, was ich damals selber gemerkt habe, war, dass Shopping for Car Insurance so kompliziert ist.
Mhm.
Ja? Also es gibt hier nicht. Oder bevor wir Gabi gegründet hatten, gibt es nicht sowas wie Check24, wo du einfach hingehst und sagst, ich gebe jetzt irgendwie so ein paar grundlegende Daten über mein Auto und über mich ein und dann macht das mir so einen Vergleich. Sondern es gab eigentlich nur so 2 Möglichkeiten zu shoppen. Das eine war, du gehst von Seite zu Seite, also gehst auf Geico und dann gehst du auf Progressive und dann gehst du nochmal auf Travelers und gibst da überall alles ein. Und das ist aber erstens super langwierig und ist auch sehr schwierig zu vergleichen, weil da musst du irgendwie gucken, sind es die gleichen Coverages und so, ist alles irgendwie nicht easy. Und die andere Möglichkeit war, auf so eine super simple Vergleichsplattform zu gehen, wo du auch ein paar Sachen eingibst, aber dann praktisch eine Liste von Links nur bekommst, wo ganz selten mal eine Quote dabei steht, die Quote aber total ungenau oder sozusagen irrelevant praktisch ist und wo du dann draufklickst und dann wirst du einfach zu einer Progressive-Seite redirected.
Viel Link gedroppt.
Genau, also so eine Click-based Model. Und das waren die beiden Möglichkeiten, die es gab. Und da haben wir dann irgendwie gesagt, da muss doch irgendwie was Cooleres, muss man eigentlich was Cooleres bauen.
Aber war das dann richtig so einfach eine Analyse von Markt? So, was gibt's für Opportunities? Das ist ein Problem. Das hatte ich gerade mal selber, weil ich mir ein neues Auto gekauft habe.
Genau.
Das war jetzt nicht so die Deep Passion für Versicherung oder so.
Nee, das war eher so, dass wir selber gemerkt haben, dass das für uns eine super schlechte User Experience ist. Dann haben wir eben so getestet mit unseren Freunden. Ja, wie gesagt, so 20 verschiedene Cases gemacht, wo wir Freunde gefragt haben, schick uns mal deine aktuelle Versicherung und wir versuchen, was Günstigeres zu finden. Weil das war sozusagen unsere These. Unsere These war, dass die Leute das nicht schaffen, die beste Versicherung oder günstigste Versicherung zu finden, weil es so komplex ist und dass der Großteil der Leute zu viel Geld bezahlt. Ja. Und dann haben wir gesagt, wir schicken uns mal eine Versicherung, wir finden was Besseres für dich. Ja. Und dann haben wir irgendwie mit 20 Freunden gemacht und haben gesehen, ey, da können wir super viel Geld sparen. Ja, so, das waren so $500 pro Monat, die man sparen konnte. Und dann haben wir gesagt, das, da ist richtig Potenzial.
Ja. Ja,
und da wussten wir, das wollen wir tiefer exploren. Der andere Beweggrund war, dass Hitfox in Deutschland Clark gegründet hatte. Und Clark ist ein ähnliches Insurance-Vergleichsmodell in Deutschland. Das hat uns auch inspiriert. Also ich habe noch sozusagen. Das waren die andere Inspiration.
Okay. Und war das dann so ein Ding, dass ihr dann irgendwie euch so Pre-Seed-Money geholt habt oder seid ihr in irgendeinen Accelerator gegangen oder wie habt ihr das erstmal finanziert?
Also am Anfang war toll, weil ich hatte noch die Mitarbeiter von ProSieben, die saßen da noch. Wir haben alle noch so ein bisschen Geld bekommen, weil eben ProSieben das Office quasi schnell zugemacht hatte. Mhm. Ja. Und wir hatten das Office noch und sozusagen saßen wir da eigentlich erstmal. Das war eigentlich sozusagen das ursprüngliche Funding. Ja. Und haben das dann irgendwie ein paar Wochen sozusagen in dem Model erstmal gemacht.
Ja.
Dann haben wir das erste Angel Money gekriegt. Das waren so $50,000. Dann war ganz toll, ich hatte über ProSieben ein ziemlich gutes Netzwerk in andere VCs.
Klar.
Weil ich hatte ja eben selber Investments gemacht und teilweise auch Co-Investments gemacht.
Ja.
Und dadurch kannte ich eben die ganzen VCs und habe dann, als wir dann merkten, okay, da ist Potenzial und das ist so unsere grobe Idee, haben wir so ein Deck zusammengebaut mit so ein paar Mockups, 10-Seiten-Deck oder so, und haben das dann mit so ein paar von meinen befreundeten VCs besprochen. Und der erste, der es richtig spannend fand, war SV Angel. Ja, und SV Angel ist einer der größten Seed-Investoren hier. Ja, die haben dann gesagt, das finden sie super und sie würden gerne investieren.
Ja. Ja,
und hatten also sozusagen den allerersten Angel, dann kam SV Angel. Einer der Söhne von dem Gründer von SV Angel, Ron Conway, ist Ronnie Conway.
Mhm.
Und über SV Angel haben wir dann Ronnie kennengelernt und haben Ronnie getroffen und der sitzt da so an der Central Road in da im Valley, also genau wie man sich das so vorstellt.
Das war noch so richtig, wie man so von Büro zu Büro gegangen ist, ne?
Genau.
Das findet heute auch kaum noch statt.
Ja, genau. Und da sind wir dann eben in sein Büro gegangen und haben da präsentiert. Und er macht normalerweise so Investments eher ab einer A-B-Runde, aber fand das spannend, was wir da gemacht haben. Und dann haben wir so bei ihm präsentiert und so und haben uns dann nachher irgendwie in einen Café gesetzt und unterhalten. Und dann gucke ich auf mein Telefon und da kommt irgendwie so eine E-Mail, wo er dann sagt, ja, wir haben uns entschieden, wir würden gerne investieren.
Ja.
Das ist unglaublich.
Und super schnell.
Ja, super schnell.
Wahnsinn,
kam sofort irgendwie eine Zusage, ja. Und und dann
wie groß war das? Wie viel Geld habt ihr da gesammelt?
In der Runde so um die 2,6 Millionen.
Mhm.
Ja. Und
das war ja auch vor 10 Jahren, sag mal, schon nicht so wenig Geld, ne?
Ja, also, für eine Seed-Runde war es echt ganz gut. Ich meine, wir hatten ein Deck und irgendwie ein Case.
Ja.
Also das war alles, ja.
Ja. Und aber es ist auch schon einfach geil, diese Conviction, die halt hier im Silicon Valley lebt. Ne?
Ja.
Dass halt einfach ein Termin gemacht wird, man guckt sich die Leute an und sagt, okay, gute Lebensläufe, die hustlen irgendwie, sind hier scrappy mit einer Idee, okay, komm, hier, los geht's, ne? Let's go.
Ja. Ja, das war echt toll. Also dieser Spirit, dass da auch einfach so eine Zuversicht und irgendwie eine Orientierung auf das Positive und die Möglichkeiten ist. Ja? Und nicht so, wo ist der Fehler, sondern wo ist das Potenzial, so ein Gedanke eher
die
ist.
Die meisten deutschen VCs hätten dann wahrscheinlich erst nochmal nach dem Businessplan gefragt und sich über die Gehälter ausgetauscht, ob das dann angesprochen oder angemessen ist. Aber ihr habt trotzdem auch deutsche VCs mit drin gehabt. Und ich hatte gesehen, Project A hat ja zum Beispiel auch in die Seed-Runde mit investiert.
Das war ganz lustig, weil ich habe dann der Anton Weitz, der hatte für Axel Springer das gleiche gemacht. Also er war auch hier im Valley, so wie ich für ProSieben hier im Valley war. Und wir haben dann irgendwann mal so ein Catch-up dann gemacht und da habe ich gesagt, du Anton, ich mache jetzt hier was Neues, habe jetzt diese Company, wir haben jetzt hier gerade irgendwie das erste Geld geraced und so. Und er war gerade bei Project A angefangen. Mhm. Und also Project A in Berlin.
Ja.
Und hat dann gesagt, das ist ja super cool, will ich auch gerne mitmachen. Und hat uns dann auch in einer relativ coolen, schnellen Valley-Manier dann noch eine weitere Million gegeben.
Ja. Okay,
ja, und,
krass.
Ja, das war dann unsere Seed-Runde.
Okay, okay. Und dann ging es ja los, habt ihr das Produkt erstmal gebaut, habt ihr wahrscheinlich dann irgendwie Traction aufgebaut. Dann habe ich gesehen, habt ihr eine Series A Grace auch relativ zügig danach.
Ja, ja.
Da hast du noch nicht mal bei LinkedIn drüber gepostet. Also das musste man wirklich irgendwo in den tiefsten Internetforen herausfinden.
Ja, ja, stimmt. Ich habe, also ich glaube, ich habe einen Post gemacht auf LinkedIn dazu, aber das ist schon richtig. Wir waren sehr, sehr ruhig in unserer Kommunikation darüber. Ich glaube, aus zwei Gründen. Das eine ist, ich bin generell nicht so ein Typ, der gerne so rum post mit seinen Sachen, sondern eher irgendwie in einem irgendwie Exekutions- und Macher-Modus ist, als in einem ich rede jetzt irgendwie über das, was ich tue, Modus ist.
Ja.
Und also ich bin zum Beispiel auch super selten zu so Konferenzen gegangen. Das also viele andere gehen ja dann gerne hin und erzählen von ihrer Company und ich habe halt eher irgendwie gesagt, wir müssen das Ding jetzt schnell fertig machen. Es ist keine Zeit.
Ja, ja.
Ja. Genau. Und wir wollten es auch, glaube ich, nicht so super publik machen am Anfang, ja. Um einfach auch so da den Wettbewerbern und anderen einfach erstmal nicht so viel Informationen zu geben. Ja.
Okay, verstehe. Was ich aber dann wiederum spannend finde, ist, dass du so ein bisschen das Face of the Company wurdest. Ne? Du hast mir mal von so einer lustigen Geschichte erzählt, die musst du mal wiederholen, dass irgendwie euer Marketing-Team nicht so wollte, wie du wolltest. Erzähl doch mal.
Marketing-Team.
Also ich meine, die Geschichte, was du mir erzählt hast, dass ihr irgendwie ein großes Video produzieren wolltet und dann...
Ach so, ja, ich weiß nicht, was du meinst.
Ja,
okay.
Genau.
Ja, nee, also wir, genau. Das war sehr lustig. Wir hatten, wir haben halt so normal Marketing gemacht und ich war das Marketing-Department. Also deswegen war ich gerade irritiert. Ich müsste ich mir selber widersprochen haben.
Ja.
Aber am Anfang gab es kein großes Marketing-Department und ich habe halt irgendwie eigentlich selber da das Marketing-Budget gehabt. Und wir haben so, ich denke, irgendwie 30.000, 40.000 Dollar im Monat ausgegeben, so auf verschiedenen Kanälen. Und dann hatten wir eine Diskussion mit unserer Board-Memberin, der Rebecca Lynn von Canvas Ventures. Und die hat gesagt, ihr müsst jetzt mal TV probieren.
Mhm.
Oh Gott, das ist ja sauteuer. Ne? Ja. Weil irgendwie, wir geben hier gerade irgendwie super wenig aus pro Monat. Das können wir uns ja gar nicht leisten und so. Ja. Und da hatten wir also viele Diskussionen mit der Rebecca dazu und sie hat uns davon überzeugt, dass das Sinn macht. Ja?
Ja.
Weil es eben ein Kanal ist, der super gut skalierbar ist und wir auch ein Produkt haben, was eigentlich jeden anspricht, also wenig Targeting notwendig ist. Und dann haben wir, ich glaube, 120.000 Dollar investiert. Ja, so für die Kampagne, also für die Produktion der Kampagne und dann auch eben Media Money. Und haben gesagt, wir machen jetzt einen Test für TV. Und das war halt super viel Geld, ne, im Vergleich zu den 30.000, die wir sonst pro Monat ausgegeben haben.
Ja.
Dann sind wir, haben wir irgendwie so eine Agentur beauftragt, die dann so ein Script entwickelt hat für so einen kleinen Spot. Ne? Da musst du ja so 15 Sekunden und 30 Sekunden Spot dann produzieren. Und dann sind wir nach Hollywood geflogen, ja, und haben irgendwie in so einem auf so einer Bühne dann da wurde unsere Story dann da aufgebaut. Das war so eine Story, dass irgendwie im Krankenhaus irgendwie so eine Frau dann da irgendwie auf dem während sie wehen hat, irgendwie der Mann versucht, für Insurance zu shoppen.
Ich habe jetzt schon, hast du mich verloren mit der Geschichte.
Zwischen den Wehen wird irgendwie geshoppt. Auf jeden Fall war das die tolle Idee. Und das wurde also gedreht, ganz aufwendig, Actor und alles und dauerte irgendwie 8 Stunden und so weiter. Und dann hatten wir aber danach noch Zeit, ein bisschen, und haben dann gesagt, und das hatten wir aber auch schon ein paar Tage irgendwie vorher vorbereitet, wir würden dann gerne nochmal was ganz Simples produzieren, wo einfach nur ich als Gründer in 15 Sekunden erkläre, was unser Produkt ist. Ja? Und dann haben wir das eben gemacht. Also sozusagen diese ganz aufwendige Produktion mit den ganzen Actern und dann danach eben habe ich mich vor eine weiße Wand gestellt und irgendwie so sinngemäß gesagt, hi, I'm Hanno, I'm German and I hate wasting time. und habe dann erklärt, also mit einem tiefen deutschen Akzent, warum man mit unserem Gabi-Produkt schnell eine günstige Versicherung finden kann. Ja. Und dann haben wir also sowohl diesen Krankenhaus-Spot dann eben fertig produziert und auch meinen Spot und haben beide Spots dann mit dem Geld, was wir hatten, auf R geschickt. Und das war echt super cool, weil dieser Krankenhausspot irgendwie super wenig Reaktionen, man misst das ja dann immer irgendwie, wie viel Traffic in den 5 Minuten, nachdem der Spot geehrt wird, dann auf die Website kommt. Und bei Krankenhaus super wenig und bei mir super Spike. Ja. Und da hatten wir dann irgendwie echt so ein Rezept gefunden.
Ja. Und warst du dann auf der Homepage mit deinem Gesicht, so dass die Leute dann dahin kamen und sich dann wieder gefunden haben und was so richtig das Face of the Company?
Nee,
dann?
Das ist eigentlich eine gute Idee, haben wir nicht gemacht. Nee, ich war nur in dem Spot drin. Es gab da vorher so Dollar Shave Club, der Gründer hat das auch mal gemacht.
Ja.
Ja, ich glaube, es hat einfach funktioniert, weil es sehr authentisch gewesen ist.
Ich habe das Video auch gefunden. Ja. Also es war auch schwierig zu finden, ehrlicherweise, weil es nirgendwo bei YouTube oder irgendwo ist noch zu sehen. Ja. Aber auf irgendeiner Internetseite habe ich es noch gehostet gefunden.
Ja. Ja.
Also werde ich den Link nochmal mit reinpacken in die Shownotes, weil es wirklich lustig ist. Ja. Irgendwie einfach nur so schön ist, ja, ich bin Hanno. Ja. Oder I'm Hanno.
Ja. Und ich glaube, es hat auch lustigerweise funktioniert wegen dem Akzent.
Ja, ja,
also,
glaube ich.
Weil, also wir haben auch viele Nachrichten dann in unserem Support-E-Mail bekommen von Leuten, die sich beschwert haben über den Spot. Es wäre unmöglich, dieser Typ mit dem Akzent. Aber es hat halt zu viel Aufmerksamkeit geführt. Ja.
Krass.
Und das war auch, also TV war nachher echt unser Key zu Wachstum. Also da bin ich auch der Rebecca immer noch super dankbar, dass sie uns dazu gebracht hat, das zu machen.
Mhm.
Das war also ein super skalierbarer Channel, mit dem wir also zu sehr viel Umsatz gekommen sind.
Okay. Ja. Und wie groß ist das dann geworden? Also was waren so die größten Umsatzzahlen, die nachher da erreicht wurden?
Ja, also wir hatten so 200 Mitarbeiter, 3 Niederlassungen und keine Hochglanzbroschüre.
Ja.
Also die Referenz nochmal zu Squeakern. Ja. Nee, und hatten, ich glaube, zum Ende so um die 13 Millionen ARR und eben ja Zehntausende von Kunden, die dann da Versicherungen über uns gefunden haben. Genau, hatten also großes IT, also Engineering-Team in Polen, Admin-Team in Polen, hatten ein Sales-Team in Arizona. Und ebenso die Core-Functions dann hier in San Francisco. Ja.
Okay. Und ich meine, ihr habt dann auch nochmal eine Series B, glaube ich, gemacht oder so. Ne? Also ihr habt dann nochmal 20, 30 Millionen geraced oder sowas. Mhm. Also auch relativ viel ja eigentlich dann auch für den Zeitpunkt. Wie war das so? Also war da so ein Riesendruck, dass man jetzt sagt, okay, weil der Markt ist ja Milliarden groß. Mhm. Ne? Also 13 Millionen ARR ist ja eigentlich immer noch relativ klein im Vergleich zu dem, was eigentlich da machbar wäre in diesem Versicherungsmarkt.
Ja.
Also wie war das? Also war dann gesagt, okay, du hast gerade schon mal gesagt, ich will das fertig machen. Also war das von vornherein als Exit-Modell aufgesetzt oder wolltest du eigentlich richtig krass groß wachsen? Oder wie waren die VCs? Also wie war so die Situation?
Ja, nee, ich glaube, am Anfang habe ich mir da gar nicht viel Gedanken drüber gemacht, ob ich das irgendwie verkaufe oder ob wir das irgendwie oder wie groß das da wird. Ich hatte einfach irgendwie, ich wollte dieses Problem lösen und eine schöne Company bauen erstmal. Ja. Und für die VCs war auch irgendwie wichtig, dass das eine große Company werden kann. Das ist ja immer das Modell der VCs, dass sie irgendwie da großen Return produzieren wollen. Und wir waren dann irgendwann nach der Series B an so einem Punkt, wo wir dann die nächste Runde raisen mussten. Also es bist ja eigentlich immer in so einem Raising-Modus. Ne? Du hast gerade die erste Runde, die letzte Runde geraced, dann hast du irgendwie so 4 Monate Ruhe und dann denkst du aber schon wieder über die nächste Runde nach. Ne? Und so war das dann eben auch. Da waren wir im irgendwie Series C-Modus, haben aber da schon so Inbound-Interest gekriegt. Das war so diese Zeit, wo Spucks so spannend waren.
Ja.
Und da kamen so ein paar Spucks, obwohl halt die Spucks irgendwie zum Glück für uns dann nichts geworden sind, weil ich glaube, das wäre nicht gut geworden, hat das so ein bisschen auch unsere Augen geöffnet für Inbound-Interest oder eben könnte man irgendwie auch so ein M&A-Model machen.
Mhm.
Und da haben wir eine Investmentbank geheiert. Die hat eigentlich war sozusagen die Aufgabe von denen, den Inbound-Interest zu bearbeiten. Ne?
Mhm.
Dann haben wir angefangen mit Experian so eine Partnerschaft zu diskutieren. Und das war echt sehr lustig, weil erstmal wollten die überhaupt gar nicht mit uns arbeiten, weil die mit einem Wettbewerber von uns gearbeitet
haben. Also ganz klar, zum Hintergrund Experian, A, haben die euch gekauft, genau. Reden wir gleich drüber, aber nochmal kurz, was die machen. Die sind eigentlich so ein Credit-Rating-Büro. Genau. Und so, ne? Da gab es ja auch mal so einen großen Hack dann irgendwie von denen, wo dann alle Daten geklaut wurden. Aber in den USA ist es ja ein bisschen anders als in Deutschland. Da gibt es diese Rating-Agenturen im Prinzip, die über jeden Menschen so einen Score erstellen. Darüber sind die eigentlich bekannt. Ne?
Genau, so ähnlich wie die Schufa.
Ja.
Und die haben aber auch ungefähr so 40 Millionen User, die eben ihre App benutzen, die Experian-App benutzen, weil in den USA der Credit Score ja super wichtig ist und du die ganze Zeit als Amerikaner eigentlich daran bist, deinen Credit Score zu optimieren. Und früher musste man den kaufen, den Credit Score, also dass man die Information bekam darüber, was der Wert ist für einen selber. Und bei Experian und anderen Models kriegt man den eben umsonst. Ja, und die haben dann eben über meistens so Clickout-Models Geld verdient, eben Kreditkarten verkauft und solche Sachen. Mhm. Ja. Und wir haben die angesprochen, weil wir halt spannend fanden, dass sie auch ein Auto, eine Auto-Section hatten. Und wir gedacht haben, super, da kann man ja dann vielleicht auch Autoversicherungen dann an die Leute verkaufen.
Ja.
Genau, erst haben sie mit einem Wettbewerber von uns gearbeitet und haben also die Gespräche beendet.
Ja.
Und dann haben sich aber irgendwie mit dem Wettbewerber verstritten. Und wir hatten ein neues Produkt gebaut, was diese Partnerschaft mit denen spannender machte. Muss ich jetzt nicht im Detail erklären, aber deswegen haben wir sie ja nochmal angesprochen. Wir haben sie gesagt, es trifft sich ja gut, wir haben uns gerade mit dem anderen verkracht, lass uns nochmal sprechen. Und dann haben wir uns eben mit denen unterhalten und das fanden die super spannend. Und dann haben wir aber relativ schnell dann auch von deren Investment-Team einen Anruf gekriegt und die haben dann gesagt, ja, wir haben gehört, ihr raced eine nächste Runde, könnten wir da vielleicht irgendwie schon ein Convertible auf die nächste Runde mit euch machen? Und wie man das dann so macht als Gründer, sagt man ja, weiß ich noch nicht so genau, aber vielleicht könnten wir für euch da irgendwie eine kleine Allocation bereitstellen.
Ja.
Naja, und dann sagten sie aber kurz danach, ja, wollen wir nicht auch mal ein Gespräch mit dem M&A-Team führen? Ja, und dann gedacht, ja, also wir hatten jetzt schon sehr viel Inbound Interest und so haben wir alles abgelehnt und so, aber wenn ihr unbedingt wollt, unterhalten wir uns gerne mal mit euch, ja. Und da haben wir dann Gespräche mit denen angefangen und das ging relativ schnell. Wir haben dann auch gesagt, wir können also hier wenig Zeit investieren, weil wir müssen ja ein Business führen und wir können jetzt hier nicht lange mit euch rumdiskutieren. Ja. Also jetzt macht euch mal Gedanken schnell, was ihr wollt.
Ja.
Und das hat echt gut funktioniert. Und dann irgendwie innerhalb von wenigen Wochen uns ein Letter of Intent geschickt.
Ja.
Und da stand dann eben drin, sie würden uns gerne acquiren.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, haben wir wieder gesagt, wir haben nicht viel Zeit. Nicht viel Zeit. Und ihr müsst, also auch jetzt hier eure Due Diligence, da könnt ihr jetzt nicht uns irgendwie 100 Jahre, weil das ist ja das Schlimmste, ne, dass sich dann jemand mit Due Diligence irgendwie 6 Monate lang beschäftigt und dann am Ende der Due Diligence sagt, wir machen das jetzt doch nicht. Und dann hast du irgendwie 6 Monate lang die Company nicht weitergebracht.
Ja.
Ja, dann haben die relativ schnell eine sehr intensive Due Diligence gemacht, also zu deinem Punkt, dass Experian da diesen Data Breach hatte, haben die echt bei unserem IT-Team ungelogen einen Monat lang around the clock da die Engineers da gegrillt bis zum geht nicht mehr, weil die eben sicher gehen wollten, dass unsere Daten alle sicher sind und wir die ganzen Standards da erfüllen. Und das hat dann aber, haben wir alles überstanden und dann haben wir irgendwann eben die Longform-Docs produziert. Aus diesem LOI wird ja dann irgendwie, werden dann die großen Dokumente produziert und haben das dann gesigned und dann auch noch irgendwie die Signing-Period, also die Period zwischen Signing und Closing überstanden und dann vor jetzt 3,5 Jahren die Company verkauft.
Okay. So, und dann waren plötzlich 320 Millionen Dollar auf euren Konten.
Ja.
Wie fühlt sich das an? Also es ist dann so völlig unwirklich, weil du hattest ja wahrscheinlich auch so ein Deal, dass du noch da bleiben musstest erstmal. Ne? Es war ja dann erstmal Business as usual in gewisser Weise, aber es ist ja schon sehr life-changing.
Ja, ist auf jeden Fall sehr life-changing gewesen. Und du sitzt dann da halt und refreshst, also es gibt ja dann so einen Stichtag, wo das Geld dann da sein soll und dann refreshst du deinen Bankaccount die ganze Zeit.
Und dann plötzlich buff.
Und dann ist da plötzlich so eine Superzahl, ja. Und also ich meine, was natürlich klar ist, also die 320 Millionen sind ja hauptsächlich an die Investoren geflossen. Die haben ja dann auch eben viel, 40 Millionen in uns investiert.
Ja.
Und auch alle echt einen super Deal gemacht, die Investoren. Ich glaube, das Schönste war, was das mit den Mitarbeitern gemacht hat. Ja? Also ich habe eine Situation, die ich da immer gerne erzähle. Ein Mitarbeiter von mir in Polen, den ich ganz am Anfang geheiert habe, der dann auch unser Operations-Team in Polen gegründet hat, mit dem hatte ich eben ein Bewerbungsgespräch am Anfang. Und wie man das so macht, habe ich dem dann eben gesagt, du kriegst dann Equity und dann wird dann die Company irgendwann mal verkauft und dann kannst du ganz viel Geld verdienen und so. Und obwohl man das natürlich so erzählt, ist natürlich das sehr unwahrscheinlich, dass das klappt. Klar. Ne? Und als es dann klar war, dass wir wirklich die Company verkaufen würden, habe ich eben diesen Mitarbeiter angerufen und einen Zoom-Call mit ihm gemacht und dann gesagt so, also wir verkaufen jetzt die Company und dass der Preis für die Company verkauft wird und für dich bedeutet das dann diese Summe. Und dann saß der da, 2 Minuten lang, hat mich einfach nur angeguckt. Einfach nur wortlos angeguckt. Ja. Und dann hat er angefangen zu weinen, ja, und hat gesagt, das ist, dass er jetzt der Erste ist in seiner Familie, der sich ein Haus kaufen kann in Polen.
Ja.
Und dass er eben, als ich ihm das erzählt hätte vor irgendwie, das war dann 3-4 Jahre her, dass er mal eben so life-changing Money kriegen würde, dass er das nicht geglaubt hätte wirklich. Also natürlich hätte er, aber er hat es halt für total unwahrscheinlich gehalten und dass es jetzt wirklich eingetreten ist.
Ja.
Und also das war echt einer der schönsten Momente, ja, dass man einem Mitarbeiter eben so eine Vision verkauft am Anfang und das dann klappt und er jetzt eben ein völlig anderes Leben führen kann deswegen.
Ja.
Das war echt echt ganz toll.
Ja.
Und also vielleicht nochmal ein ganz kurzer anderer Punkt. Du hast ja auch gesagt, ich wäre dann da, hätte so ein Handcuff-Deal, Golden Handcuff kriegt man ja häufig. Das war echt super, hatten wir nicht. Ja, also wir hatten eine Bedingung bei uns war, also wir hatten schon noch so einen späteren Payout, aber die only Bedingung war the passage of time. Und man musste nicht da sein. Also ich hätte gar nicht bei Experian weiter sein müssen, aber habe mich eben entschieden, das noch zu machen, um eben auch zu gucken, dass alles gut übergeben wird und so. Mhm. Und war dann noch ein Jahr lang da.
Okay, ach, das ist ja mega. Weil meistens ist es ja so, dass sie dann sagen, okay, du musst noch 3 Jahre hier bleiben, das ist eine Earnout-Periode und du kriegst dann eigentlich das meiste Geld halt dann erst ganz am Ende, wenn du auch wirklich bleibst. Und das sind natürlich Incentives anstrengend teilweise.
War bei uns zum Glück alles.
Okay, alles vorab, cool. Und sag mal, du musst da keine genaue Zahl nennen, ne? Aber wenn da 40 Millionen in so eine Company reingegangen sind, wie viel Prozent davon geht an die Investoren dann von so einer Summe? Also was bleibt nachher bei Mitarbeitern und Team und so weiter über? Ist das irgendwie dann so 30-40% oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, so in der Größenordnung würde ich sagen. Das bleibt ungefähr bei den Mitarbeitern und Foundern insgesamt übrig. Ja.
Okay, ach cool. Was mich noch wundert, um das Thema Gabi abzuschließen, irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt immer noch nicht so einen richtigen Versicherungsvergleicher hier. Ne? Also die Brand gibt's ja nicht mehr so richtig. Ich glaube, das haben die eingestellt. Ne? Also ich habe jedenfalls nochmal geguckt, die URL, da kann man jetzt nicht mehr so richtig was vergleichen.
Ja, also die haben das jetzt als Experian Insurance Services gebrandet. Und das wird also sozusagen im Core so weitergeführt.
Ja.
Bin auch sehr happy, die Company oder sozusagen die Mitarbeiter, alle, die da bleiben wollten, sind da geblieben und das Team hat sich jetzt verdreifacht.
Ach, krass.
In den letzten Jahren. Und der Umsatz auch signifikant, kann ich jetzt nicht über die Zahlen reden, aber der Umsatz auch signifikant erhöht und ist einer der besten Acquisitions, die Experian in der Vergangenheit gemacht hat. Und haben jetzt auch deswegen, weil die so gut war, auch viele andere neue Acquisitions gemacht.
Also okay.
Das war echt ein, es gibt ja häufig dann auch so Deals, wo dann irgendwie nach 2 Jahren alle unhappy sind.
Ja.
Aber ich glaube, das war ein Deal, der für unsere Mitarbeiter super war. Alle Mitarbeiter waren happy, weil sie bleiben konnten. Viele haben dann natürlich auch mal gesagt, mach jetzt was anderes. War für die Investoren ein super Deal. Also die haben signifikante Returns da gekriegt und sind uns sehr dankbar, dass das geklappt hat. Und für uns als Founder war es eben auch ein guter Deal.
Ja, mega. Ja, life-changing Moment auf jeden Fall. Und dann bist du ein Jahr da geblieben und dann bist du raus. Was machst du heute?
Ja, also heute mache ich hauptsächlich Erstmal nix.
Das ist großartig. Der Traum eines Gründers in gewisser Weise.
Ja. Also ich kümmere mich viel um Familie. Also gehe irgendwie zu den Volleyball-Games meiner Kinder und volontiere im Snack-Shack an der Schule und verkaufe da mittags irgendwie Snacks an die Schüler und gehe zu irgendwelchen Elternveranstaltungen und solchen Sachen. Reise ganz viel mit meiner Familie. Und ja, ansonsten spiele ich Tennis, habe ich wiederentdeckt und habe hier wieder Segelscheine auf der Bay gemacht. Ich habe früher gerne viel gesegelt, habe jetzt hier wieder Segeln angefangen und mache morgen ein Segelrennen mit.
Ach, krass.
Ja, und fahre gern viel Rad. Also wir wohnen da ja auch in Marin, eben nördlich von der Golden Gate Bridge. Und ja, da kann man super schön Radfahren. Das mache ich total gerne.
So haben wir uns ja auch kennengelernt.
Ja.
Das war eine gute Runde. Was mich nicht so wundert, ich meine, du bist ja schon irgendwie so angestachelt gewesen. Ne? Du hast diese verschiedenen Gründer-Experiences gemacht, bist da bei McKinsey gewesen, hast dann die Firma gebaut bis zum Exit. Und jetzt sind wir plötzlich in so einem Zeitalter von KI, wo sich ja nochmal wieder alles ändert.
Ja, ja. Und
gibt's da dann... Klar, aus finanziellen Gründen musst du nicht unbedingt wieder arbeiten, aber gibt es da so einen Reiz, dass man so das Gefühl hat, wenn man jetzt da nicht mit einsteigt, dann verpasst man irgendwie was? Oder ist es auch völlig okay, wenn man sagt, ja, ich bin ja mit meinem Leben so glücklich, ich muss jetzt nicht nochmal wieder 100 Stunden die Woche arbeiten?
Ja, also es reizt mich immer wieder mal, was zu machen. Und ich helfe dann auch immer mal wieder irgendwie befreundeten Startups. Aber so jetzt wieder... Full-time den ganzen Tag ein Thema zu machen, da bin ich noch nicht, bin ich noch nicht wieder. Ja. Aber ich bin ja auch erst 47, will jetzt noch nicht komplett retiren. Aber ich glaube, jetzt gerade erstmal so eine gewisse Pause zu machen und sich um irgendwie Family und sich selber zu kümmern, ist gerade mal eine gute Zeit. Ja.
Ja, ja, ja.
Aber ich glaube, wenn wir uns in 3 Jahren oder so unterhalten, ist wahrscheinlich wieder, habe ich dann wieder was gemacht.
Okay, ich bin gespannt. Lass uns zum Abschluss noch mal kurz so ein bisschen auf den deutschen Markt gucken. Mhm. Du bist ja trotzdem auch immer so ein bisschen im Austausch geblieben. Ne? Du hast ja irgendwie mit deutschen Investoren auch gearbeitet und hast da immer so einen Blick drauf. Wenn man halt hier so auf die Deutschen guckt, es gibt ja wenige Firmen, die wirklich global so richtig durchgestartet sind oder auch hier selbst im Valley. Ich meine, ihr seid ja, wie gesagt, auf Platz 3 meiner Liste. Es gibt nicht so viele deutsche Gründer, die es bis über eine Series A eigentlich überhaupt nur bringen. Also selbst jetzt, ich habe nochmal so ein bisschen recherchiert, aktuell gibt es vielleicht 5 deutsche Gründer im Moment in San Francisco, die eine Series A geraced haben aktuell.
Wow.
Also wirklich nicht viel. Ne? Also wenn du da guckst, wie viele Inder, wie viele Chinesen, wie viele Amerikaner und Israelis und so weiter und Franzosen es gibt, die auch hier vor Ort einfach krasse Firmen bauen. Was glaubst du, woran das liegt, dass dann doch eigentlich relativ wenig Deutsche hier im Valley durchstarten?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das deutsche Mindset ist halt schon so ein bisschen, was ist die Bottomline? Ne? Also das der deutsche VC jetzt mal, also in einer sehr Black and White Perspektive, ja, aber fragt halt eher mal, was kommt denn unten raus gerade, ja, wie viel Profit macht ihr oder wann seid ihr profitabel, ja? Und der amerikanische VC, der ist halt einfach überzeugt, dass eine gute User Experience in the long run zu was Gutem führt.
Mhm.
Ja, also sozusagen, wenn du den Nutzer happy machst, dann führt das irgendwann mal dazu, dass du Geld machen wirst. Und der Deutsche will halt immer sofort zum Endresult kommen. Ja. Und ich glaube, diese Mentalität macht halt die Lösungen kleiner. Ja, und führt halt dazu, dass es echt schwieriger ist, eine große Company zu bauen. Ja.
Ja.
Das würde ich sagen, ist ein.
Glaubst du auch, dass es da ein gewisses Education-Problem gibt? Also ich meine, bis heute ist ja in Schulen vielleicht nicht unbedingt so Entrepreneurship irgendwie auf der Tagesordnung. Ne? Das ist immer noch so ein bisschen, ja, du machst irgendwie dein duales Studium vielleicht noch und dann arbeitest du noch bei Mercedes. Und ich sehe das immer so ein bisschen, wie die Amerikaner, wie die eloquenter sind und wie denen irgendwie so Sales in gewisser Weise in so Debate-Classes beigebracht wird. Und ich habe so das Gefühl, da ist auch einfach noch früher, dass da andere Sachen stattfinden hier in der Schule, was auch dazu führt eigentlich, dass man dann so einen Weg geht.
Ja, ich glaube, also die Amerikaner lernen mehr so eine Confidence.
Mhm.
Ne? Also sich besser zu verkaufen mit ihren Ideen, das lernen die auf jeden Fall. Ich glaube aber, also ich habe ja zum Beispiel an der Uni Köln damals mit SMS-Rabatt schon auch so ein Entrepreneurship-Seminar gemacht. Ich glaube, das gibt's schon in Deutschland. Aber du hast wahrscheinlich recht, nicht in so einer Breite. Ne? Und dass die Leute eben nicht in so einer Breite beigebracht kriegen, sich gut zu verkaufen und irgendwie auch was zu wagen.
Ja. Könntest du dir vorstellen, irgendwann mal auch in Deutschland wieder zu leben oder bist du schon sehr settled hier?
Ja, das ist eine Frage, die meine Frau wahrscheinlich ungerne, wo sie jetzt die Antwort nicht hören sollte. ich finde es hier schon echt super schön. Einfach ja. Der Lifestyle hier ist super und eben die Philosophie der Leute hier. Eben dieses, alles ist sehr positiv und du guckst immer auf die Opportunity, ja, und verurteilst Leute nicht dafür, wenn sie scheitern, sondern siehst das eben als Lernmoment für was Nächstes, ja. Mhm. Und in Deutschland ist das, glaube ich, eben noch nicht so sehr so, sondern es ist eher dann schlecht, wenn man mal was, wenn was nicht geklappt hat, ne?
Ja.
Und ja, aber auf der anderen Seite habe ich auch Familie in Europa. Kann mir das schon vorstellen, ja? Aber jetzt gerade fühle ich mich hier sehr, sehr, sehr wohl.
Ja, das verstehe ich. Gibt es da irgendwelche Modelle, wo du schon sagst, das findest du besonders spannend, auch gerade dann dich damit auseinanderzusetzen, was im deutschen Markt auch passiert? Oder ist es eigentlich ja so ein bisschen so, ist egal, woher jetzt die interessanten Sachen kommen? Bist du global aufgestellt eigentlich eher?
Ja, mich eher global aufgestellt, ja.
Zum Schluss frage ich immer noch eine Sache. Und zwar gibt es eine Sache, die, also bei dich ist ja sehr wenig im Internet zu finden. Mhm. Ich glaube, ist das dein erster Podcast eigentlich? Oder?
Ja, das ist mein erster Podcast.
Wahnsinn.
Ja.
Wahnsinn. Also ich fühle mich sehr geehrt, aber ich muss auch lange baggern, dass du mir nicht Ja gesagt hast. Gibt es eine Sache, die über dich irgendwie relevant ist für dich, die nicht auf deinem LinkedIn-Profil zu finden ist? Wie gesagt, auf deinem LinkedIn-Profil gibt es eh nicht zu finden. Ich glaube, du hast irgendwie 10 oder 11 Mal überhaupt nur gepostet jemals. Aber ja. Gibt es da irgendwas, was dich so total ausmacht, was sonst keiner kennt?
Also was nicht auf meinem LinkedIn-Profil steht, ist, dass ich mal eine Badewannenüberlauf-Warnanlage erfunden habe.
Ja? Ach, wie krass.
Da war ich irgendwie... ich glaube 15 oder so und okay. Habe bei Jugend forscht mitgemacht.
Ach, mega.
Und habe eben das große Problem gelöst, dass Badewannen in Deutschland ja permanent überlaufen.
Absolut.
Ja. Und habe eben eine Badewannenüberlauf-Warnanlage, BAVÜ, erfunden.
Okay. Und hast du das patentiert? Und
nee, also ich habe dann nachher festgestellt, es gab schon mal sowas Ähnliches, aber ich war mir sehr stolz, dass ich das selber erfunden hatte und habe es dann in den Müll geschmissen. Und dann rief aber einen Tag, nachdem ich es in den Müll geschmissen habe, RTL an. Und für die Sendung Lila Launebär wollten sie über mich einen Bericht machen. Und dann habe ich die BAVÜ wieder aus der Mülltonne rausgeholt. Die war noch nicht abgeholt zum Glück. Und dann kamen die und haben irgendwie so einen Tag lang bei uns gedreht zu Hause. Und unsere Badewanne wurde dann auch gefilmt und gefilmt, wie ich das Ding baue und so weiter. Und also das war sozusagen der Anfang, würde ich sagen, meiner entrepreneurial Leidenschaft, die Badewannenüberlaufwarnanlage.
Und ich meine, es gibt ja eigentlich immer so ein Loch in jeder Badewanne, oder was war das? Was war das Problem, was du gelöst hast?
Ja, also manchmal ist das nicht groß genug, das Loch. Und manchmal will man ja auch einfach vielleicht nur eine kleinere Höhe Wasser einlaufen lassen. Auf jeden Fall hat das Ding dann eine Klingel hat dann geklingelt, wenn der erwünschte Wasserstand erreicht wurde.
Ja. Sehr gut. Vielen, vielen Dank für die ganzen Einblicke und die Stories. Also super, super Leben bisher und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Okay, danke. Ciao, ciao.
Tschüss.
Von mehreren Startups aus dem Studentenzimmer über McKinsey bis hin hier zum großen Exit im Silicon Valley. Die Reise und Story von Hanno Fichtner zeigt einfach, was passiert, wenn Mut, das richtige Timing und knallharte Execution zusammenkommen. Also danke, Hanno, für deine Offenheit, das hier alles einmal zu erzählen und ja, uns mitzunehmen auf deine Reise. Und wenn euch oder dir diese Folge gefallen hat, dann würde es mir echt total helfen, wenn du das einem Freund, Freundin einfach mal teilst oder vielleicht uns auch eine Bewertung dalässt. Das wäre echt total klasse. Und zu guter Letzt noch ein kleiner Geheimtipp. Geh mal auf www.learn.xyz. Das ist hier meine neue Firma aus San Francisco. Wir machen diesen Podcast möglich und wir helfen dir und deinen Mitarbeitern dabei, dass plötzlich Learning so viel Spaß macht innerhalb der Firma, dass man ganz vergisst, dass es vielleicht irgendwie notwendig war, war, weil die Leute einfach gerne wieder zurückkommen. Also probier das mal aus. Dazu noch ein ganz kleiner Hinweis. Wir haben jetzt das Produkt so umgebaut, dass das für bis zu 10 Mitarbeitern einfach mal komplett umsonst ist. Also geh mal auf www.learn.xyz, probier das aus. Und wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei mir bei LinkedIn. Ich gebe auch gerne eine Demo. Das war's mit dem OMR Silicon Valley Update Podcast, präsentiert von Learn.xyz. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Ich freue mich.